Ich kann dir sagen, es dauert in der Regel ungefähr ein Jahr, bis diese Wunden geheilt sind. Das dauert eine Weile, weil die Verunsicherung und die Erschütterung, die da passiert, so groß ist. Und das muss man den Menschen erstmal erklären.
Desired, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desired, der Podcast. Mein Name ist Alice und wir werden uns in Zukunft öfter hören. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn ich werde ab sofort zusammen mit meiner Kollegin Johanna den Desired Podcast hosten. Und für meine erste Folge wage ich mich direkt an ein sehr heikles, emotional aufgeladenes Thema. Und zwar geht es um Seitensprünge, Betrug, Affären, Fremdgehen. Darüber spreche ich mit einer Expertin und ganz tollen Frau und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Aino Simon.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Und Aino, würdest du dich und deine Arbeit zu Beginn einmal bitte vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Paartherapeutin, also Therapeutin schon seit fast 20 Jahren, habe mich auf die Arbeit mit Paaren spezialisiert und habe vor vielen Jahren angefangen, vor allen Dingen zum Thema Untreue und Fremdgehen und Seitensprünge zu arbeiten, weil ich festgestellt habe, dass es dazu oft zu wenig Hilfen gibt zu diesem Thema. Und ich selber habe zwei Kinder. Ich lebe mit meinem Mann in Berlin und ich habe in den letzten Jahren ein Beratungsunternehmen aufgebaut, wo wir für sehr viele Menschen Paarberatung, allerdings ein bisschen anders als das klassische Paarberatung macht, anbieten. Aber da können wir gerne nachher noch ein bisschen drüber reden, wenn das interessant ist für dich.
Ja, unbedingt. Auf jeden Fall ist das interessant für mich. Aber ich hatte mir zu Beginn eine andere Frage überlegt. Und zwar fände ich es ganz spannend, einmal über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Das ist bei dem Thema vielleicht nicht ganz so einfach zu erfassen oder zu messen. Aber hättest du dennoch vielleicht Studien parat oder Zahlen, die zeigen, wie viele Menschen wohl schon mal fremdgegangen sind, damit wir vielleicht gleich zu Beginn wissen, von was für einer Größenordnung wir hier sprechen?
Also die Zahlen tatsächlich genau zu bestimmen, ist sehr schwierig. Denn dazu gibt es zum einen nicht so viel Forschung und zum anderen weiß man auch nicht genau, wie man dieses sehr sensible und mit ganz vielen Tabus belegte Thema, wie man das so erforscht, dass man da wirklich rausfindet, was los ist, weil viele Menschen das natürlich auch heimlich tun und da gar nicht so gern drüber was preisgeben wollen. Deswegen kommen Studien aus unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Man kann aber so allgemein sagen, dass Untreue als Phänomen in allen Kulturen und auch zu allen Zeiten, so wie man das erforschen kann, vorkommt und zwar sehr viel. Also man kann schon davon ausgehen, dass jede zweite, dritte Beziehung im Laufe ihres Lebens das erlebt, eine Phase von Untreue erlebt. Und wenn man jetzt mal sozusagen in der eigenen Erfahrungswelt guckt, wenn man mal eine Freundin oder einen Freund fragt, dann wirst du wahrscheinlich bei fast jedem oder mindestens jeder zweiten hören, ja, ich habe schon mal betrogen oder ja, ich wurde schon mal betrogen. Denn beim Betrug sind ja sofort zwei Personen beteiligt, ne? Und es reicht ja, dass einer diesen Weg geht und schon sind zwei Menschen davon betroffen. Also insgesamt, ohne dass man jetzt ganz genau eine Zahl drunter schreiben kann, muss man einfach davon ausgehen, Untreue gehört zur Monogamie dazu und ist ein Phänomen, mit dem wir erstmal, das wir erstmal zur Kenntnis nehmen müssen.
Ja, wow, jeder zweite oder jede zweite, jeder dritte ist natürlich ein ganz schönes Brett, kann man sagen.
Es ist ein Brett, ja. Genau. Und die Frage ist ja, wenn das so oft vorkommt, dann wäre es gut, sich zu überlegen, wie kann man denn dieses Phänomen verstehen? Ne? Weil erstmal gehen wir ja so an das Thema Fremdgehen ran, dass wir das einfach erstmal kategorisch ablehnen und dass wir sagen, jemand, der fremdgeht, verhält sich moralisch schlecht, verkehrt, ist ein Arschloch, verhält sich wie ein Arschloch und dann brauchen wir gar nicht darüber reden, weil wir können einfach sagen, das ist Mist, wenn sich jemand so verhält, der sollte auch eine Strafe bekommen oder die Konsequenzen spüren. Ne? Das so gehen wir allgemein damit um. Und Das ist auch erstmal total verständlich, weil natürlich so ein Erlebnis unfassbar schmerzhaft ist. Wenn du das erlebst, also wenn dich deine Partnerin betrügt oder sogar belügt, denn das kommt dann häufig zusammen vor, dann verursacht das erstmal eine ganz große Verunsicherung und ein ganz großer Schmerz. Und deswegen würde ich gerne zu Beginn unseres Gesprächs wirklich sagen, Untreue und Fremdgehen ist eine blöde Sache und sollte man möglichst nicht tun. Also es ist einfach sehr, sehr schmerzhaft, das so zu erleben. Also ich sage nicht, Fremdgehen ist okay. Das will ich ganz, ganz fett unterstreichen, weil das manchmal verstanden wird. So, ich werde manchmal da an der Stelle missverstanden. Also Fremdgehen ist nicht okay, aber ob wir wollen oder nicht, gehört dieses Phänomen zur Monogamie und zum Menschsein offensichtlich dazu. Das heißt, wenn wir andere Wege damit finden wollen, dann hilft uns das nicht, wenn wir einfach nur sagen, das ist falsch und verkehrt, sondern wir müssen anfangen zu fragen, was steht denn eigentlich dahinter?
Dann ist das ja direkt die Frage, was steht dahinter? Also man kann sich natürlich ein paar Sachen denken. Langeweile, Frustration, Fremdverknallen, angeschickert auf einer Betriebsfeier, um so die filmmäßigen Klischees da mal aufzuzählen. Ist es ein Mix aus allem? Ist es extrem, also wahrscheinlich ist es auch extrem individuell und zeigt ja auch immer so ein bisschen die Bedürfnisse der Person oder die Problemchen, die gerade in der Beziehung so haften. Das ist, wahrscheinlich ist ein Seitensprung ja auch ein Spiegel der aktuellen Probleme in einer Beziehung, oder?
Nicht unbedingt, das denkt man immer, aber das, also Seitensprünge und Fremdgehen kommen auch in total guten, intakten Beziehungen vor. Ich glaube, dass das Hauptprinzip, was wir erstmal verstehen müssen, ist Folgendes. Wir haben in unserer Gesellschaft die Vorstellung, dass Liebe, also romantische Liebe, emotionale Bindungen, Loyalität und so weiter, zusammengehört mit Sex. Also Sex und Liebe, die gehören zusammen. Wenn ich liebe, dann habe ich Sex. Wenn ich Sex habe, dann liebe ich. Und vor allen Dingen in der Vorstellung der Monogamie gehört das einfach in eins. Jetzt haben wir aber eine menschliche Biologie, von der wir einfach sagen müssen, stimmt so nicht. Es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Also zu lieben und loyal zu sein und verantwortlich zu sein für einen anderen Menschen bedeutet nicht, dass ich automatisch nur mit dieser Person Sex haben möchte, sondern Menschen, sehr viele Menschen und auch hier natürlich Menschen sind unterschiedlich. Das, was ich hier sage, gilt nicht für alle Menschen, aber eben für eine ausreichend große Menge an Menschen gilt das, dass es sehr viele Menschen gibt, die eine große Lust auf Sexualität haben, die gar nicht im Raum der Liebe stattfindet. Ja, also Sex, könnte man sagen, gibt es den, der im Raum der Liebe stattfindet und der ist natürlich auch besonders schön. Aber es gibt auch die Sorte Sex, die außerhalb der Liebe stattfindet und die kann auch besonders schön sein, die ist nur anders. Dadurch, dass wir das aber verknüpft haben, muss ich automatisch denken, wenn du Sex mit jemand anderem willst, heißt das, du liebst mich nicht mehr. Also ich beziehe das auf mich. Wenn du ein Bedürfnis hast, nach außen zu gehen, fühle ich mich abgelehnt. Und diese Verknüpfung ist eine sehr wichtige Ursache dafür, warum Fremdgehen so wehtut.
Genau, da werden ja ganz viele Facetten angesprochen, ne? Wie du sagst, du willst mich nicht mehr, ich bin nicht mehr attraktiv. Die Beziehung kann man ja aber vielleicht auch wie so ein Haus betrachten, in dem jemand, in das jemand eingebrochen ist, die dritte Person. Mhm. Also ist das vielleicht auch so ein Sicherheitsaspekt?
Genau, genau. Du hast vollkommen recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Monogamie ist ja eine feine Sache, gell? Weil wenn du da jemanden hast und mit dem passt ganz viel und mit dem bist du richtig doll verbunden und ihr wollt die gleichen Sachen und ihr schwört einander ewige Liebe, dann ist das was mir einfach ein ganz wichtiges menschliches Bedürfnis befriedigt, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Heimat und nach Zuverlässigkeit und so. Also es gibt ganz viele Bedürfnisse, die Monogamie super, super, super befriedigt. Jetzt haben wir nur ein Problem, nämlich die Palette menschlicher Bedürfnisse ist sehr groß. Und es gibt menschliche Bedürfnisse, die sich eben im Rahmen der Monogamie nicht befriedigen lassen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Abenteuer. Das ist ein menschliches Bedürfnis, gelegentlich einen, ja, den Kitzel des Neuen zu erleben, den Kitzel des Unbekannten zu erleben, wieder frei zu sein von den sozialen Bindungen und Zuschreibungen deiner Beziehung und dich wieder neu zu erleben. Das ist ein legitimes Bedürfnis, das genauso seine Bedeutung hat und wichtig ist, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit. Und da würden jetzt vielleicht manche Menschen sagen, ja, aber das Bedürfnis nach Sicherheit und Heimat und so, das ist größer und wichtiger und deswegen musst du die anderen Bedürfnisse hinten anstellen. Und für manche Menschen funktioniert das auch gut. Die unterdrücken eben bestimmte Bedürfnisse. Für die passt das und für andere Menschen passt das nicht. Und was passiert mit einem unterdrückten Bedürfnis? Es rutscht ins Heimliche, es sucht sich seinen Weg und sei es über dein Unterbewusstes, sucht sich dein verdrängtes Bedürfnis einen Weg nach Befriedigung. Und du findest dann auch Rechtfertigungen, ne, warum das okay ist, dass du jetzt auf der Arbeitsfeier da mit der Kollegin mal abstürzt oder so, ist doch nichts dabei. Na, Moment, wenn du eine monogame Beziehung führst und du vereinbart hast, dass sowas nicht passiert, dann ist das schon ein Problem und dann ist das nicht in Ordnung. Aber dein Bedürfnis, was dahinter steht, ist total normal, ist total verständlich. Also lass uns doch gucken, ob wir eine andere Lösung finden für dein Bedürfnis. Verstehst du den Zusammenhang?
Voll. Also Bedürfnisse sind natürlich individuell, aber extrem wichtig, damit die Menschen sich wohlfühlen und zufrieden und glücklich leben können. Und da wäre es doch am sinnigsten und erwachsensten, direkt diese Bedürfnisse klarzustellen, wahrscheinlich direkt zu Beginn der Beziehung, was aber wahrscheinlich auch eine sehr große Krux ist, sich hinzustellen und zu sagen, so hör mal, ich brauche Abenteuer, damit musst du umgehen. Also ist ja schön, das Bedürfnis zu äußern, aber da gehören ja dann auch zwei oder die andere Person zu, die dieses Bedürfnis mit einem teilt, ne?
Ja, wir stehen da auch noch ganz am Anfang, weil du musst ja verstehen, wir kommen aus einer Kultur, wo wir erstmal denken, die monogame Liebe, das ist Liebe. Und alles andere ist nicht Liebe. Und mit diesem Mindset kommen natürlich die Menschen zusammen und sich zu erarbeiten, dass Liebe möglicherweise noch in ganz anderen Facetten vorkommt und ganz andere Regeln haben kann, das ist ein weiter Weg. Und erstmal müssen wir damit umgehen, dass die meisten Menschen erstmal erwarten, Liebe und Sex gehören zusammen. Du hast gerade gesagt, man braucht es, sich um Bedürfnisse zu kümmern, damit man sich wohlfühlt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, alles, was ein Mensch tut, also egal, was er tut, jede menschliche Handlung ist motiviert durch ein dahinterliegendes Bedürfnis. Wir bestehen daraus, jeden Tag unsere Bedürfnisse zu befriedigen. In der Regel ist uns gar nicht so bewusst, welches Bedürfnis da jetzt eigentlich gerade dahinter steht und was dich leitet. Aber wenn du fragst, was bringt mich dazu, jetzt gerade irgendwas zu tun oder etwas zu fühlen, dann und dem folgst und immer wieder fragst, was steht denn dahinter, dann kommst du immer am Ende an, ja, ich habe das Bedürfnis, mich geliebt zu fühlen oder ich habe das Bedürfnis, in Verbindung zu sein oder ich habe das Bedürfnis, kreativ zu sein, schöpferisch zu sein. Die Palette der Bedürfnisse, die ein Mensch haben kann, ist sehr, sehr groß und viele Menschen haben zu wenig Worte für ihre Bedürfnisse. Denn das wäre der erste Schritt, dass du wirklich erkennst, oh ja, ich bestehe aus einer großen Vielzahl an Bedürfnissen und die wechseln sich ab. Das bedeutet auch, dass ich vielleicht am Anfang meiner Beziehung, wenn ich gerade frisch verliebt bin, habe ich andere Bedürfnisse als nach einem halben Jahr, wenn die Verliebtheit langsam nachlässt. Oder wenn ich gerade Kinder gekriegt habe, habe ich andere Bedürfnisse, als wenn meine Kinder aus dem Haus gehen und ich irgendwie wieder freier werde. Das heißt, wenn wir lange Liebesbeziehungen leben wollen, dann brauchen wir die Fähigkeit, mit wechselnden Bedürfnissen gut umzugehen und vor allen Dingen das immer wieder in Übereinstimmung zu bringen, weil bei mir verändern sich Bedürfnisse und bei dir. Und die Strategien, wie wir das dann zusammenbringen, da sind einfach viele Menschen noch ganz, ganz, wie soll ich sagen, eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Du hast nämlich viel, 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 viel mehr Strategien zur Verfügung, als du einsetzt normalerweise.
Und könntest du uns da vielleicht eine Strategie verraten, wie man da am besten mit seiner Partnerin oder seinem Partner über ein neu entfachtes oder auch schon vielleicht lange schlummerndes Bedürfnis umgehen kann, wie man das am besten kommunizieren kann.
Ja, also natürlich. Am besten wäre es bereits in der Phase der Verliebtheit, also ganz am Anfang, zu beginnen, ehrlich miteinander zu sprechen über Bedürfnisse und aber auch über Ängste, die du hast. Du hast sicherlich schon Bindungserfahrungen und da hast du wahrscheinlich auch blöde Sachen erlebt und du bist verletzt worden. Und diese Verletzungen aus der alten Beziehung, die prägen dich natürlich, die machen dir Alarmglocken. Ja? Und es ist total nützlich, mit deinem neuen Partner oder deiner neuen Partnerin darüber zu sprechen, wie bist denn du geprägt? Was hast denn du erlebt? Also was sind deine wunden Punkte? Aber auch über die Frage, was macht dich eigentlich glücklich? Was sind die Punkte, die du erleben willst in deiner Beziehung? Ne? Und das können auch ganz kleine Dinge sein, wie erlebst du, dass ich dich liebe? Ne? Also das klassische Beispiel ist, was weiß ich bringe Blumen oder Pralinen mit. Das ist eine Strategie, um dir zu zeigen, dass ich dich wichtig finde. Jetzt kann es aber sein, dass sich der andere Mensch über Schokolade und Blumen gar nicht freut. Und dann passt das nicht zusammen. Das heißt, es wäre sinnvoll, sich darüber auszutauschen, was ist denn für dich ein Liebeszeichen? Und wenn man nämlich über diese kleinen Dinge lernt zu reden, dann wird es auch leichter, über die großen und gefährlichen Dinge zu reden. Und Liebe und Sex ist halt ganz stark häufig emotional aufgeladen mit ganz großen Erwartungen. Deswegen ist der Bereich Sexualität auch oft so ein Minenfeld irgendwann. Also in allen langen Partnerschaften kristallisieren sich eigentlich im Sex die Konflikte, die Menschen haben. Und das kann man vorbeugen, indem man frühzeitig beginnt, sich ehrlich und offen zu begegnen und sich Zeit zu nehmen für Austausch über Echtes.
Alles klar, also die Kommunikation von vornherein stärken und ist ja auch interessant, mit seinem Partner oder Partnerin solche Fragen durchzugehen. Was macht dich glücklich? Was sind deine Zitronen? Was bringt dich auf die Palme? Weil darüber denkt man vielleicht so konkret im Alltag bei sich selber gar nicht drüber nach. Und das dann gemeinsam mit dem Menschen herauszufinden, ist natürlich toll.
Und es ist sogar die Grundlage dafür, dass du eine lange Liebesbeziehung leben kannst. Das tut dir über die Art, also ich sage immer, Liebe machen kommt von machen. Du handelst in der Liebe und mit Handeln meine ich alles. Das zum Handeln gehören auch deine Gedanken. Also wie denkst du über die Partnerschaft oder über die andere Person? Auch wie denkst du über dich? Wie sprichst du? Wie zeigst du dich? Das hat was zu tun auch mit, wie schaust du dem anderen ins Gesicht? Wie berührst du ihn? Also das geht bis in die ganz kleinen Handlungen hinein. Und wir bei Couplecare machen das so, dass wir wirklich systematisch mit den Paaren erarbeiten, wie gestaltet ihr eure Couplecare? Das betrifft die Struktur im Alltag. Wie und wann verbringt ihr Zeit miteinander? Wie sprecht ihr miteinander? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr eure Konflikte löst? Mit welchen Methoden löst ihr die? So, das ist das Basis, das ist das Fundament einer langen Beziehung. Und das hast du nicht einfach so. Das kriegst du nur, wenn du das mit deiner Partnerin erarbeitest. Und da haben wir halt ein Riesendefizit. Wer stellt denn die eigene Couplecare bewusst und aktiv auf? Das machen eigentlich die wenigsten. Und leider machen die das erst, wenn dann der Konflikt gekommen ist und vielleicht reden wir mal darüber, also wenn die Untreue passiert ist. Keiner will das. So, das hat sich niemand so vorgestellt. Das ist halt aus einer Verkettung von verschiedenen Umständen und natürlich auch von verschiedenen Entscheidungen, die beiden Personen irgendwie getroffen haben, passiert. So, jetzt kommt da ein Riesenknall, ein Riesenkonflikt und der tut in der Regel auch beiden weh. Und dann stellt man häufig fest, das Fundament fehlt. Das Fundament, um so einen Konflikt wirklich tragen und bewältigen zu können, ist häufig schwach. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung schlecht war. Das heißt nur, dass das Paar zu wenig Aufmerksamkeit für die Hausaufgaben, sag ich mal, sich genommen hat und nicht dafür gesorgt hat, für den Krisenfall gut aufgestellt zu sein. Das Problem ist, dass erstmal deine ganze Welt emotional irgendwie zusammenbricht, weil du hast ja wirklich gedacht, dass der andere dich beschützt, ne? Und dass du so wichtig bist, dass der niemals diese Vereinbarung bricht. Und deswegen kann das sehr tiefe persönliche Krisen auslösen und natürlich auch zur Trennung führen, muss es aber nicht. Und wenn man jetzt sagt, okay, das kommt so oft vor und es betrifft auch gute Beziehungen, die eigentlich nicht enden müssten, wie kann man, wenn man jetzt in so eine Situation kommt, doch vielleicht versuchen, etwas Gutes langfristig daraus zu machen? Und da finde ich, ist der erste Schritt, der unheimlich hilft, zu sagen, das, was mir jetzt gerade so wehtut, vielleicht hat das gar nichts mit mir zu tun. Also erstmal den Gedanken zulassen, vielleicht hat es nichts mit mir zu tun. Vielleicht hat es tatsächlich etwas damit zu tun, dass meine Partnerin oder mein Partner, Männer und Frauen betrügen wahrscheinlich relativ ähnlich oft. Genau, dass also mein Partner bestimmte Bedürfnisse hatte, die er sich entweder nicht eingestanden hat selbst oder die er sich nicht getraut hat, mit mir zu besprechen. Und deswegen hat er diese Bedürfnisse mit mir nicht angesprochen und hat dann irgendwann haben diese Bedürfnisse ihr Recht geholt und haben ihn zu Handlungen verleitet, die gegen unsere Vereinbarung sind. Anstatt zu sagen, ich bin falsch oder mein Partner ist falsch, kann man sich auf den Weg machen und zu gucken, waren vielleicht die Vereinbarungen nicht stimmig für uns beide. Denn wir starten ja monogame Beziehungen, weil wir denken, Liebe ist monogam. Niemand kommt in eine Beziehung und sagt, lass uns doch mal austauschen, so was sind deine Bedürfnisse und was sind meine und lass uns doch mal prüfen, welche Beziehungsmodelle gibt es denn da und welches ist denn passend für dich? Nee, wir kommen alle mit diesem Mindset, sicher fühle ich mich erst, wenn einer mich gewählt hat und ich einen gewählt habe, dann fühle ich mich sicher. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ein alternatives Mindset könnte anders lauten. Das könnte zum Beispiel lauten, sicher fühle ich mich dann, wenn ich immer wieder spüre, dass ich mich mit Menschen verbinden und verstehen kann. Und dann geht es um die Verbindung und das Verständnis. Es geht aber nicht unbedingt um die einzelne, die eine einzige Person, die muss es sein und keine andere, sondern es geht um die Erfahrung von Verbindung. Mhm. Verstehst du den Unterschied? Beides ist eine Strategie. Beides könnte dein Gefühl von Sicherheit und Heimat herstellen. Und welche Strategie du mitbringst, du anwendest, hängt von deinem Mindset und von deinen Erfahrungen ab.
Aber um nochmal einen kurzen Schritt wieder zurückzumachen, wenn es passiert ist mit dem Betrug und halt das Mindset oder die Bedürfnisse nicht richtig geklärt worden sind von vornherein, ist ja hinterher, sage ich mal, schön zu wissen. Aber wenn man nun mal in dieser überrumpelten, ja, hilflosen Situation ist und irgendwie einem der Boden unter den Füßen weggerissen worden ist und man glaubt, nie wieder auf der Welt irgendjemandem vertrauen zu können, vor allem natürlich nicht dem Partner oder der Partnerin. Wie kommt man aus diesem Loch am besten raus? Ist das was, oder ist wahrscheinlich auch wieder individuell, muss man das mit sich selbst ausmachen? Kann man das zu Beginn überhaupt mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam klären? Oder ist da so eine Barrikade, die sich aufgebaut hat, dass man da erstmal mit sich selber so ein bisschen wieder ins Reine kommen muss?
Also, das ist ja die Kernaufgabe, mit der wir bei Couple Care zu tun haben. Es kommen Menschen, die in ganz starken Schmerzerfahrungen, akuten Schmerzerfahrungen sind. Wer das noch nicht erlebt hat, der weiß nicht, wie krass das wehtut. Ja, erst wenn es dich selber zerreißt, sage ich mal, spürst du, was für eine große Macht das hat und wie zentral das im Grunde ist für die Identität von ganz vielen Menschen. So, das heißt, die kommen und sind unwahrscheinlich im Schmerz und sind sehr verunsichert, haben natürlich ganz viele Fragen und ganz viele Gefühle zur gleichen Zeit. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir wirklich den Raum schaffen, das, was weh tut in dieser Situation, anzuschauen. Derjenige, der so verwundet ist, der braucht erstmal einen beruhigenden Rahmen, wo er erstmal sich wieder sammeln kann. Das ist total wichtig, dass du diese Gefühle in Ruhe fühlen und sortieren kannst. Also, dass dir jemand hilft, zu schauen, was erlebst du, welche Worte willst du deinem Erleben geben und was sagt das über dich und über deine Situation. Und derjenige, der den Betrug gemacht hat, die will natürlich oft, die sehen das in der Regel ein, dass das doof war. Und dann sagen die auch Entschuldigung. Und dann wollen die gerne, dass der Schmerz möglichst schnell jetzt, dann muss doch mal wieder gut sein. Ja? Mhm. Manche wollen, dass es nach 3 Stunden wieder gut ist. Andere sagen nach 3 Tagen. Wieder andere sagen nach 3 Wochen oder nach 3 Monaten. Und ich kann dir sagen, es dauert in der Regel ungefähr ein Jahr, bis so ein Betrug wirklich, bis diese Wunden geheilt sind, bis die wirklich geheilt sind und bis du sagst, okay, ich habe jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Also das dauert eine Weile, weil die Verunsicherung und die Erschütterung, die da passiert, so groß ist. Und das muss man den Menschen erstmal erklären. Das finden die nicht so toll, das verstehe ich auch. Nur es nützt ja nichts. Wenn du dir den Arm brichst oder das Bein und eine große Operation hast und einen Gips kriegst, dann sagst du zum Arzt ja auch nicht, ja, ich will aber jetzt, dass das jetzt sofort wieder ganz ist. Nee, es dauert 6 Wochen, bis der Knochen nachwächst und so weiter. Ne? Und so ist das mit psychischen, seelischen Verwundungen auch. Das heißt, es braucht erstmal eine gute Wundversorgung. Ne? Also ja, du musst erstmal gucken, was tut denn weh? Und was braucht diese Wunde, damit sie sich, Achtung, gesehen fühlt, damit sie sich verstanden fühlt, damit sie sich gehört fühlt. Und das, was deine Gefühle in solchen Verwundungssituationen sagen, ist sehr unterschiedlich. Das variiert von Mensch zu Mensch. Das muss man sich im Einzelnen angucken. Aber das ist total wichtig, einen Raum zu finden und sich zu suchen, um diese Gefühle fühlen und benennen zu können. Wenn das passiert, also wenn das vernünftig passiert, dann wird es relativ schnell so sein, dass du anfangen kannst zu reflektieren. Also dann darüber nachzudenken, okay, was war denn die Situation davor, bevor diese Situation passiert ist? Da gab es in der Regel schon irgendwie, ich sage jetzt mal, Konflikte, die sich angesammelt haben. Aber verwechsel das nicht mit einer schlechten Beziehung, weil in jeder Beziehung gibt es Konflikte. Immer. Konflikte sind normal, mehr oder weniger. Und das Problem ist nicht, dass es diese Konflikte gibt, sondern das Problem ist, dass die eben nicht angegangen werden, dass die zur Seite geschoben werden. Es kann also sein, dass man feststellt, ja, eigentlich gab es schon eine Grundunzufriedenheit, zum Beispiel im Bereich der Sexualität oder im Bereich, was weiß ich, Familienleben oder im Bereich Nähe und Zärtlichkeit. Also es wird schon Sachen gegeben haben, die waren im Vorfeld nicht so gut. Und dann kann man sich anschauen, wie kam es zu diesem Betrug und kann dann auch natürlich reflektieren, was war mein Anteil, was war dein Anteil, wie habe ich das Ganze auch als Opfer vielleicht befördert oder so. Und da geht es nicht um die Frage nach Schuld, sondern da geht es ums Verstehen. Ja? Mhm. Was haben wir beide getan und vor allen Dingen aufgrund von welchem Bedürfnis? Ne? Mhm. So, und dann geht es darum, in der dritten Phase, also wenn man mehr Verständnis entwickelt hat, dann kann man anfangen, neu zu handeln. Und beim Handeln geht es immer darum, die Bedürfnisse, die da sind, viel klarer, viel schneller zu erkennen und dann auch geeignete Strategien kennenzulernen oder zu finden, mit denen du wirklich zu Zufriedenheit kommst. Weil das ist ja der Schlüssel. Wenn du ausreichend gut deine Bedürfnisse befriedigen kannst, bist du glücklich, bist du zufrieden. Und genau so ist deine Beziehung. Wenn ihr beide ausreichend gut eure Bedürfnisse befriedigen könnt, seid ihr zufrieden und glücklich. Und deswegen ist das eure Hauptaufgabe. Und Bedürfnisse kannst du eben nur befriedigen, indem du auf eine richtige Art und Weise handelst. So, und dann kommt noch was Wichtiges ganz zum Schluss. Geht es auch darum, wirklich neue, Fähigkeiten zu entwickeln, also sich in der eigenen Persönlichkeit und in den eigenen Liebesfähigkeiten zu entwickeln und zu wachsen. Und in dem Maß, wie ich Neues lerne, wie ich zum Beispiel lerne, ja, meine Bedürfnisse schnell zu benennen und zu sagen, was ich brauche. Oder auch meine Grenzen. Ganz viele Menschen sagen immer ja zum anderen, weil sie gar nicht sich trauen, Nein zu sagen. Und wer sich nicht traut, Nein zu sagen, der erlebt immer wieder Grenzverletzungen, die er im Grunde selber verantwortet, weil du könntest auch Nein sagen. Und das meine ich mit Fähigkeiten, die es dann darum geht zu lernen. Und deswegen steckt in dieser Situation immer eine Chance drin, weil du ganz, ganz viel, ganz Wichtiges Neues lernen kannst. Und so kann man tatsächlich eine untreue Situation in was sehr Positives umwandeln. Man wird sich dann sicherlich überlegen müssen, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Bedürfnissen um, die zu diesem Betrug geführt haben. Und das muss man sich wirklich klar machen. Für manche Menschen sind die Bedürfnisse nach zum Beispiel Fremdsex so groß, die können die nicht auf Dauer unterdrücken. Es gibt wirklich Menschen, die das immer wieder suchen und das lässt sich auch nicht wegtherapieren oder so. Ne?
Das muss also ist das Klischee, einmal fremdgehen, immer fremdgehen da irgendwie, bestätigt das Klischee?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen, weil man sich im Einzelfall angucken muss, welches Bedürfnis steht dahinter und lässt sich dieses Bedürfnis auch mit anderen Strategien befriedigen. Und manchmal stimmt das schon, dass es für einen Menschen so zentral und so wichtig ist, dass das auch wichtig bleibt. Und dann können wir uns natürlich, dann müssen wir auch nicht darüber reden, ist das schlecht, falsch oder ist das richtig, sondern wir können darüber reden, passen diese beiden Menschen zusammen? Oder haben wir hier in einem ganz wichtigen Bereich eine schlechte Passung und müssen dann miteinander überlegen, ob das für beide der richtige Weg ist, zusammen zu sein? Denn es ist ja auch okay, wenn man feststellt, man möchte grundsätzlich unterschiedliche Dinge leben, dass man sich dann auch trennt. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ich würde sagen, nee, das bestätigt es nicht, sondern man muss schon ganz genau hingucken, welches Bedürfnis war es denn eigentlich bei dir?
Also nach einem Seitensprung kann man unfassbar viel über sich selbst, aber natürlich auch die Partnerin oder den Partner herausfinden, wenn man so weit ist, daran zu arbeiten. Weil davor ja ist halt erstmal diese lähmende Verletzung, die es erstmal heißt, auszukurieren. Und für diese Heilung braucht es auf jeden Fall Zeit. Und du hattest es ganz am Anfang angedeutet oder angesprochen und jetzt auch schon ein wenig drüber gesprochen, und zwar, dass bei Couple Care die Beratungen etwas anders als üblich ablaufen. Und da bin ich natürlich neugierig, wenn ich einmal Mäuschen spielen darf in deiner Praxis.
Gerne.
Wie kann ich es mir vorstellen?
Also ich komme natürlich auch aus der klassischen Beratung, aus der klassischen therapeutischen Begleitung von Paaren. Und ich habe war früher unglücklich darüber, dass es so lange dann doch dauert und dass es mir an manchen Stellen ineffizient vorkam. Denn die Paare haben dann gute Prozesse gemacht, sind dann nach Hause gegangen, haben sich was Gutes vorgenommen und sind dann nach ein paar Wochen wiedergekommen und haben irgendwie doch nicht die Sachen umgesetzt. Und ich habe mich dann gefragt, wie könnte ich Paaren helfen, wirklich schnell in die Umsetzung zu kommen? Denn Liebe und Beziehung verändert sich nur dadurch, dass du anders handelst. Wenn du immer wieder das Gleiche tust und erwartest, dass ein anderes Ergebnis bei rauskommt, ja, dann brauchst du dich nicht wundern. Wenn du ein anderes Ergebnis möchtest, dann geht es nur darüber, dass du dich anders verhältst. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich Paare im Alltag motivieren und anregen und unterstützen, dass sie heute und morgen und übermorgen den Fokus klar behalten, was will ich verändern? Und dann auch genau verstehen oder wahrnehmen, was sich dadurch verändert. Und was ich auch immer wieder erlebt habe, ist, dass es bestimmtes Wissen gibt, das eigentlich in der Schule meiner Meinung nach unterrichtet werden müsste. Also dieses Wissen braucht eigentlich jeder Mensch über die Zusammenhänge von Gehirnchemie, von Gefühlen und Gedanken, von Bedürfnissen und Strategien. Also das ist Basiswissen, was viele Menschen nicht ausreichend haben. Und dieses Basiswissen habe ich natürlich, vermittle ich in meinen Stunden, habe dann aber festgestellt, ich muss das nicht jedem Einzelnen immer wieder erklären, sondern ich habe das tatsächlich in E-Learning-Material umgewandelt. Also die Zusammenhänge, wann wird eine Beziehung schlecht, wie entsteht eine Krise und auch wann wird eine Beziehung gut, wodurch wird sie gut? Das kann man bei mir einfach in Form von Videolektionen, Audiolektionen, ganz viel Übungsmaterial bekommen und dadurch sparen wir enorm viel Zeit, weil wir uns in den Sitzungen selber einfach darauf konzentrieren können, die Knackpunkte der Menschen, also die Konflikte zu bearbeiten und zu lösen. So, und deswegen sind die Paare, die zu uns kommen, haben wirklich erleben was anderes, weil wir sie eben nicht nur alle paar Wochen mal eine Stunde sehen, sondern weil wir im Grunde in ihrem Alltag immer wieder Impulse geben, die an denen sie sich entlangarbeiten können, um zu gucken, okay, wie gestalte ich jetzt meine Couple Care? Und oft ist es so, dass vor der Couple Care erstmal die große Verletzung steht, also die Bewältigung, ne? Das, was man vielleicht, wenn du dich, deinen Körper verletzt, gehst du ins Krankenhaus und dann kriegst du vielleicht eine Operation, wenn es ganz schlimm ist, und dann musst du in eine Reha gehen. So, das steht natürlich, das machen wir auch. Also am Anfang anzugucken, okay, was für ein Trauma ist da möglicherweise geschehen oder auch berührt aus deiner Vergangenheit? Und was brauchst du, um dich mit deinem Nervensystem, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen wieder zu beruhigen? Und danach gucken wir aber, wie geht jetzt Liebe? Wie kannst du dafür sorgen, dich im Grunde für die Zukunft so aufzustellen, dass du bessere Fähigkeiten hast, im Grunde Krisen vorzusorgen?
Werden die Menschen dabei individuell betrachtet oder betrachtest du immer das Pärchen? Also ist wahrscheinlich super schwer zu sagen, aber wärst du von vornherein eher eine Verfechterin, die sagt, Paare schaffen das? Oder sind es dann eher die Einzelpersonen, die zu dir kommen, um zu heilen?
Das ist beides tatsächlich. Und wir arbeiten aus einer Mischung aus individuellem Einzelcoaching. Also alle Menschen, die bei uns sind, haben ihre persönliche Coachin, ihren persönlichen Coach an der Seite. Und sie durchlaufen systematisch die Schritte, die ich in diesen vielen Jahren als wirkungsvoll festgestellt habe. Also sie durchlaufen schon ein systematisches Programm, das Praxisprogramm, aber gleichzeitig werden sie individuell begleitet. Und da ist es so, dass es bei vielen Paaren gelingt, auch eine Neuinitiation zu starten. Diese Paare bleiben zusammen. Und bei manchen Paaren auch klar ist, ja, wir sehen jetzt hier an einer entscheidenden Stelle eine schlechte Passung, und zwar so eine stark schlechte Passung, dass sich die beiden Menschen entscheiden, bestenfalls in Liebe und Verbundenheit trotzdem getrennte Wege zu gehen. Also wir begleiten auch Trennungen, und ich bin absolut überzeugt, dass nur weil du dich trennst, ist dieser andere Mensch ja nicht unwichtig für dich. Der bleibt wichtig, der hat eine Prägung für dich. Du nimmst ganz viel mit aus der gemeinsamen Zeit, und deswegen wäre es total wichtig, auch da einen würdevollen, guten Abschied hinzukriegen. Ist tatsächlich bei uns nicht so oft. In der Regel ist es so, dass wir Versöhnungsprozesse erleben und dabei die Paare gemeinsam und die einzelnen Personen begleiten. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie der Bedarf ist.
Alles klar. Und vielleicht so zum Ende unserer Folge, zum Ende des Themas. Wenn uns jetzt gerade ein gebrochenes Herz zuhört oder auch wenn es schon ein paar Jahre her ist und jetzt irgendwie die bösen Erinnerungen oder die traurigen Erinnerungen dazu wieder hochkommen, was würdest du Menschen, die gerade diesen Betrug verarbeiten müssen, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Ja, also nimm dich ernst. Ja, eine Verletzung, die passiert ist und die nicht gut versorgt worden ist in der Vergangenheit, die wird immer, stellst dir vor wie eine körperliche Verletzung. Du hast eine Schnittwunde und du kriegst kein gutes Pflaster, kein sauberes. Ja, du machst dir da irgendein Stofffetzen drauf. Es wird nicht gut versorgt. Was passiert? Na, diese Wunde wird nicht gut heilen und die wird wahrscheinlich immer wieder irgendwie, dich verletzen. So, und dir wehtun. Und so ist es auch mit psychischen Verwundungen. Wenn die nicht ernst genommen sind und gesehen und verstanden worden sind, dann beschäftigen die dich im Grunde dein ganzes Leben. Sie sind ein unerledigtes Geschäft. So, und es geht nicht darum, sich in Selbstmitleid oder negativen Gedanken zu suhlen, sondern es geht darum, sich ernst zu nehmen und sich Hilfe zu suchen, wie du den Raum bekommen kannst, dich mit dieser Verwundung an dieser Stelle besser, klarer zu sehen, klarer zu verstehen und in einen liebevollen Kontakt mit dir selbst zu kommen. Das ist letzten Endes die Grundlage von guten Liebesbeziehungen. Und super gerne kannst du auch bei uns kommen und gucken. Wir bieten Erstberatungen an und haben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dich zu begleiten, deine eigene Liebesfähigkeit zu untersuchen und zu gucken, was dir da helfen kann. Aber du kannst auch einfach ja, dir Psychotherapie suchen, zum Arzt gehen und sagen, dass du mal Hilfe brauchst. Weißt du, das ist ja kein Mangel, sondern das ist eher eine Stärke. Wenn du sagst, ich bin an einer bestimmten Stelle verunsichert, ich wünsche mir jemanden, der mir Orientierung gibt und der mir hilft, mich zu sortieren. Also das würde ich unheimlich gerne dir mitgeben. Nimm dich ernst und suche Räume, in denen du sein kannst und näher an dein echtes inneres Erleben ranrücken kannst.
Ist ja auch eine Art Selbstfürsorge, oder es ist eine mega Selbstfürsorge, sich um sich selbst zu kümmern, wie das Wort schon sagt. Liebe Aino, das waren mega interessante Einblicke in ein, ja, wie ich anfangs schon sagte, sehr heikles Thema. Mhm. Aber echt interessant, das vom Standpunkt Bedürfnisse auszusehen und natürlich auch Kommunikation, der Schlüssel für alles. Auch hier zeigt es sich mal wieder, wie wichtig es ist, über sich zu sprechen, sich selbst kennenzulernen, sich seiner selbst überhaupt sicher zu sein, was man will, was man nicht will. Und das waren sehr schöne Anregungen, sich diesem Thema anzunehmen. Ich danke dir ganz dolle von Herzen, dass du mein erster Gast warst, meine erste Gästin.
Cool. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Tschüssi.
Tschüss.